Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ja, an diesem Sonntag, heute haben wir das Abendmahl gefeiert. Wir erinnern uns an etwas. Jetzt ist ja auch die Passionszeit. Wir sind vor Ostern. Und das Thema, was wir heute auch betrachten wollen, hat auch etwas mit Ostern zu tun. Ja, und das Thema, hier, halt, bin schon zu weit, wie es manchmal so ist im Leben. So, halt, kann doch nicht sein. Jetzt, ja, man sieht das Kreuz, ein Symbol für Ostern. Man sieht auch hier Münzen. Das sind übrigens auch antike Münzen. Wo geht denn das jetzt? Das ist jetzt nicht so. Ja. Es geht nämlich, irgendetwas wird da überblättert. Ach, hier habe ich ihn, ja. Das sind so manchmal die Tücken. Es sollte nämlich etwas auf der Folie erscheinen, was jetzt nicht zu sehen ist. Jetzt sieht man es. Ja, das Thema Ostern und Geld. Wenn man das hört, Ostern, da gehen ja mehr viele Gedanken durch den Kopf. Warum ist Jesus gekreuzigt worden? So ganz spontan gefragt, wenn man jetzt das hört, Ostern und Geld, was fällt denn einem da ein? Was könnten das sein? Ja? Die 30 Silberlinge vom Judas. Genau, das fällt einem spontan ein. Aber um die soll es heute nicht gehen. Von daher, ich hoffe, geht das jetzt von hinten oder nicht jetzt? Gut. Ja, von daher wollen wir uns auf eine Reise begeben, um zu schauen, was hat eigentlich Ostern mit Geld zu tun? Wie wir aus dem Neuen Testament wissen, gibt es immer wieder Auseinandersetzungen von Jesus mit der jüdischen Geistlichkeit, vor allem mit den Pharisäern. Es gibt auch noch die Sadduzäer. Die Sadduzäer, das sind eher so die liberalen jüdischen Theologen, die sich mehr auf die Welt schauen, die auch sagen, es gibt keine Auferstehung, alles, was wir machen, das müssen wir hier im Diesseits machen. Auf der anderen Seite die Pharisäer, die anscheinend sehr gesetzestreu sind, wirklich auf den Buchstaben achten, dass alles ganz genau erfüllt wird. Die waren auch mehr im Volk verankert. Die Sadduzäer, das war eigentlich mehr eine Oberschicht, das war eigentlich so mehr der jüdische Adel. Und die Sadduzäer, die waren etwas elitärer, haben auch so mehr Macht gehabt. Die Pharisäer, die waren volksnäher, die waren auch sehr verbreitet und überall, wo Jesus gewesen ist, man sieht auch diese Bibelstellen, ja, da kam er auch mit den Pharisäern zusammen. Jesus, zum Beispiel Lukas 13, Vers 10, er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war ein Weib, die 18 Jahre einen Geist der Schwachheit hatte. Muss ich mir mal vorstellen, wir haben da gehört, wir haben auch hier Kranke in der Gemeinde. Ich lag auch über drei Wochen mit Grippe im Bett. Familie lag auch flach. Ist nichts Angenehmes. Eine OP, weil zum Krankenhaus zu sein, ist ja noch weniger angenehm. Aber 18 Jahre, wenn man sich das vorstellt. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten, so zu laufen. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Weib, du bist gelöst von deiner Schwachheit. Und er legte ihr die Hände auf. Und alsbald wurde sie gerade. Sie konnte sich nach 18 Jahren wieder aufrichten. Was muss das eine Freude in dieser Frau gewesen sein? und sie verherrlichte Gott. Sie wusste, wem sie es zu verdanken hat. In der Synagoge war das ja. Was passiert dann? Die Reaktion. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte. Ja, am Sabbat soll man doch ruhen, da darf man ja nichts machen. Das ist ganz strenge Juden. Die nehmen es ernst. Ich war mal in Israel gewesen, auch über den Sabbat hinaus und im Hotel. Und am Sabbat ist es so, die Fahrstühle, die halten an jeder Etage, dass man keinen Knopf drücken muss. Ja, das ist ja Arbeit. Ja, und man vorstellt ein Hotel mit 15 Etagen, du hältst an jeder Etage, da ist das Treppenhaus manchmal angenehmer. Ganz streng, man darf nichts machen am Sabbat. Ja, das steht ja so im Gesetz, Buchstabe des Gesetzes. Dann hält man sich ja als Pharisäer. 6 Tage sind das, an denen man arbeiten soll. An dies nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tage des Sabbats. Und der Herr sagte zu ihnen: Heuchler, löst nicht ein jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn und tränkt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, welche der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tage des Sabbats. Was ist denn eigentlich der Sabbat? Da geht es darum, auch vor Gott zur Ruhe zu kommen, Zeit für Gott zu haben, Gott zu erleben. Die Frau hat Gott erlebt, hat Gott gedankt. Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, welche durch ihn geschahen. Die haben es am Sabbat erlebt. Gott hat gehandelt. Zu weit. Jetzt. Matthäus 5, Vers 20. Da steht: Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht verzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wow. Das ist eine Ansage. Das heißt, in das Reich der Himmel eingehen, heißt, ich gehe zu Gott ein. Wenn ihr aber so seid wie die Pharisäer mit dieser Gerechtigkeit, dann geht ihr nicht in den Himmel ein, nicht in das Reich Gottes. Das steckt dahinter. Ganz klare Aussage, ihr habt nicht die Erlösung in eurer Gesetzlichkeit. Darum geht es in dieser Aussage. Nein, so nicht. Matthäus 9, Vers 11. Als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Wir kennen ja die vielen Beispiele, auch aus der Sonntagsschule. Wer war ein Zöllner, Name eines Zöllners? Was fällt euch denn da ein? Zachäus, genau. Ja, der war ja groß, klein von der Gestalt. Der war klein, ne? So, um was mitzubekommen, dass er auf den Baum geklettert ist. Ja, oder Huren. Mit solchen Menschen hat Jesus auch Kontakt gehabt, mit denen hat er gesprochen. Jesus hat gesehen, die brauchen Erlösung. Und die waren auch bereit, Erlösung anzunehmen. Und die Pharisäer in ihrer Gerechtigkeit: Ich bin so heilig, ich schaue in die Tora, ich befolge das Gesetz. Ich bin gerechtfertigt vor Gott. Das war ihre Einstellung. Und Jesus, der geht zu denen hin, zu diesen Sündern. Wie fromm sind Pharisäer? Zum Beispiel auch so fromm, dass es auch überliefert, dass ein Pharisäer auch betet und sagt: Gott, Jehova, Jahwe, ich danke dir, dass ich nicht als Frau geboren bin. Als ob das etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Ja, aber die haben wirklich getickt in ihrer Selbstgerechtigkeit, dass sie durch ihre Taten, ihre Werke so vor Gott angenehm sind, dass wir sagen, oh Gott, dass Gott dann sagt, oh wunderbar, ach, ihr seid meine Kinder. Es gibt ja viele Geschichten. Ich habe ja nur ein paar Beispiele genommen. Hier Matthäus 12, Vers 24. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Mensch war besessen durch einen Dämon, geplagt. Jesus heilt diesen Menschen. Na, wie kann der das? Ist klar, der hat ja übernatürliche Kräfte, das können die nicht, das sehen die auch ein. Ja? Was, menschlich ist da nicht zu machen. Muss was Übernatürliches sein. Aber wenn es was Göttliches ist, oh, und Jesus in der Autorität Gottes handelt, ist da doch was dran, dass es Gottes Sohn ist? Könnte er sein. Gott gibt ihm die Kraft, das zu tun. Oh, nein. Die ganze Selbstgerechtigkeit, Scheinheiligkeit würde ja zusammenfallen. Gibt ja nur eine Möglichkeit. Ja, naja, der Oberste der Dämonen ist ja der Chef. Der hat ja am meisten zu sagen. Ha, das ist ja der Oberste der Dämonen. Deswegen kann ja das. Da kann er den Kleinen sagen, verschwinde. Die sagen, Jesus ist ein Dämon. Oberster Dämon. Beelzebub, das ist ja so der höchste Dämon, den es gibt. Das ist Jesus. Das ist die Aussage. Jesus sagt, ihr kommt nicht in den Himmel mit eurer Gerechtigkeit in das Reich der Himmel. Könnt ihr nicht eintreten, so nicht. Die sagen, das ist ein Dämon. Jesus ist ein Dämon. Also konträrer kann es doch gar nicht sein, so gegeneinander. Also die haben sich ja wirklich, also wirklich immer ging es immer hin und her. Jetzt sehen wir gleich Bild des zweiten Tempels. Ja, es gab den ersten Tempel, der wurde ja von David gebaut. Nein, nicht David, er wollte, durfte aber nicht. Ne? Das war sein Sohn. Er sagt, du hast so viel Krieg geführt, sagt Gott. Salomon hat den Tempel gebaut. Der ist zerstört worden. Und dieser Tempel, das ist ein Modell, ist dann durch Herodes den Großen, der ist ja auch aus der Bibel bekannt, der hat diesen Tempel dann bauen lassen. Dieser Tempel ist ja auch Zentrum des jüdischen Lebens. Man sieht hier auch das Heiligtum. Hier, das ist ja das Heiligtum, das ist dieser Vorhof. Und hier drin das Allerheiligste. Man kann so andeutungsweise diesen Vorhang sehen mit dem Altar, der sich dahinter befindet. Das Zentrum des jüdischen Lebens. Und es gibt ja auch so besondere Feiertage, wo man auch zu dem Tempel geht. Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien, das ist so in der Nähe von Jerusalem, weggegangen waren, hungerte ihn. Jesus. Und als er von ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände, eine Frucht. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nimmermehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit. Seine Jünger hörten es. Dann geht es gleich weiter. Sie kommen nach Jerusalem. Nach Jerusalem vor dem Passa. Hoher, höchster Feiertag. Da waren so viele Juden, dass sie nicht alle in Jerusalem Unterkunft gefunden haben. Kein Wunder, dass die Jesus mit seinen Jüngern in Bethanien übernachtet hatte. Es war voll. Man schätzt, dass es damals ungefähr 7 Millionen Juden gab. Nicht alle haben dort gelebt, in der Nähe von Jerusalem, in Palästina, war ja größtenteils von den Römern besetzt. Es gab ja noch so ein paar jüdische Könige, die auch eingesetzt waren. Kennen wir ja auch aus der Bibel. Und man schätzt so, dass so 1,5, 2 Millionen nur dort, also in Palästina selbst gelebt haben und der Rest verstreut. Größtenteils im Römischen Reich, aber nicht nur im Römischen Reich. Aber Passa, das ist was ganz Besonderes, dass man, wenn es geht, dass man sich da einfindet. Nicht jeder Jude hat die Möglichkeit gehabt, so jedes Jahr dahin zu gehen. Man muss sich ja vorstellen, ist er nicht heute, man setzt sich in ein Flugzeug, 4-5 Stunden, landet in Tel Aviv, fährt dann noch 3/4 Stunde und ist in Jerusalem. Nein, das waren ja teilweise wochenlange Reisen, die man da auf sich nehmen musste. Wenn man jetzt auch die Missionsreisen des Paulus denkt, wie das geschildert wird. Ups, schlechte Wetterverhältnisse, der Winter kommt, Schiffbruch. Ja, ist nicht so ganz ungefährlich, mit dem Schiff zu fahren. Oder auch über Land. Paulus sagt auch, ich bin überfallen worden. Ja, das kam auch öfters vor. Aber man wollte mal zum Passa nach Jerusalem. Besser. Das war also ganz wichtig. Und sie kommen dann nach Jerusalem. Und als er in den Tempel eingetreten war, man kennt ja Jesus als sanftmütig eigentlich, ne? Sehr behutsamen Menschen, der Liebe gepredigt hat. Was hat Jesus gesagt? Wenn einer dir auf die Backe schlägt, die Seite, was soll man machen? Nochmal die andere hinhalten, dass der andere nochmal schlagen kann. Ja, das ist ja das, was man eigentlich so verbindet. Und jetzt kommt der Jesus, ging in den Tempel und er fing an auszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gefäß durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ja, das ist so eine Szene. Hier, man sieht hier die Tische der Wechsler hier mit dem Wechselgeld. Jesus vertreibt die. Ja, so stellt man sich Jesus eigentlich nicht vor. Was es auch mit diesen Wechslern so auf sich hat, dazu kommen wir auch, was die für eine Funktion gehabt haben. Das war eine große Aufruhr. Es waren viele Juden da. Wie gesagt, 2 Wochen Passa, großer Feiertag. Das hat ein Zeichen gesetzt, dass Jesus das gemacht hat. Wie geht es weiter? Und die hohen Priester, wie reagieren die darauf? Sagen, sie hörten es in die Schriftgelehrten und dachten und suchten, wie sie ihn umbrächten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge sehr erstaunt war über seine Lehre. Jetzt war der Beschluss da, Jesus zu töten. Vorher, es gab immer schon Auseinandersetzungen. Erst nach der Tempelreinigung will die geistliche Elite, die Sadduzäer und Pharisäer, das wollten die gemeinsam, Jesus töten. Es gab ja schon vorher viele Gründe. Wir haben es ja besprochen, ne? Ja, man bezeichnet Jesus als obersten Dämonen. Ja, die muss man ja eigentlich töten. Die muss man ja bekämpfen. Das ist ja ein Feind. Die darf man ja nicht wirken lassen. Dämonen ist doch nichts Gutes. Aber da wollten Jesus nicht töten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Gründe gibt es? Was könnte einem in den Sinn kommen, warum die Geistlichkeit jetzt Jesus töten wollte? Irgendwelche Ideen oder ja, irgendetwas. Nur Mut, kann auch falsch sein, egal. Es gibt keine Noten. Geld, Lieb, Neid, Selbstinfragestellung. Wie bitte? Angst vor ihm. Ja, Angst vor ihm. Er greift sie an, ihre Autorität. Das hat Jesus aber öfters gemacht. Man muss natürlich sagen, nicht zur Öffentlichkeit wirksam. Es war ja das Zentrum des jüdischen Lebens. darf man nicht vergessen. Gibt es vielleicht noch einen Aspekt? Auch? Ja? Es gibt natürlich viele Gründe. Ja? Schauen wir mal. Wir haben jetzt so einige Sachen gehört. Es gibt auch noch ein Argument, dass sie gesagt haben, oh Priester, es ist gut, wenn ein Mensch stirbt und nicht das ganze Volk stirbt. Da ging es auch um die Römer, um das Verhältnis zu den Römern. Die Römer als Besatzungsmacht, denen war es immer ganz wichtig, dass es da Ruhe herrscht, dort in ihren Provinz. Und Palästina war immer schon eine sehr unruhige Provinz, aber strategisch gesehen sehr wichtige Provinz. Wenn man sich jetzt auf Landkarte anschaut, wenn man jetzt im Norden will, Syrien, Norden Syrien, im Süden Ägypten, das ist der einzige Landweg, ganz wichtige Handelsstraße, Grenzregion. Die Römer haben immer darauf gedacht, dass Ruhe ist. Und wenn jetzt Unruhe entsteht, weil irgendjemand was anderes lehrt, das ist immer kritisch. Die Römer sehen immer die Gefahr eines Aufstandes. Die wollen es befriedet haben. Und die hohen Priester und so, da stand auch immer so ein bisschen im Fokus von Rom. Ja, auch von dem Prokurator, also auch von dem Statthalter. Damals wie bekannt Pilatus. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber auf den möchte ich mir heute nicht so den Schwerpunkt legen, sondern auf etwas anderes. Nun zeige ich gleich jetzt auch Grafik. Halt. Ups. Jetzt, genau. Man sieht eine Tresortür. Ups. Was hat denn das damit zu tun? Ne? Kommt wahrscheinlich etwas unerwartet. Das ist übrigens Tresortür, die jetzt auch in Cochem steht. Cochem, das liegt ja an der Mosel. Das war mal ein Schulungszentrum von der Deutschen Bundesbank. Da hat man Mitarbeiter geschult. Und was kaum jemand wusste, auch in der Bundesbank, 30 Meter tiefer in einem Stollen, 300 Meter, war eine geheime Tresoranlage, ein Atombunker, in der eine Notwährung gelagert war. Für den Kriegsfall hätte man eine neue Währung in Umlauf gebracht. Hier, Bank. Was hat es denn damit zu tun? Bank, Tresor, Sicherheit, das hat auch was zu tun mit dem Finanzwesen, mit Geld. Klang ja irgendwie auch durch, ja, so mit Geld, finanzielle Interessen. Gab es denn in der Antike ein funktionierendes Bankwesen im heutigen Sinn? Ja, so eine Sparkasse, Volksbank, die gab es nicht. Die Menschen haben auch Geld gehabt, Münzen waren ja im Umlauf. Alten Testament nicht, aber gut, das ist anderes. Aber jetzt zur Zeit Jesu, Münzen waren das Zahlungsmittel. Manche haben sehr wenig Geld gehabt, wie zum Beispiel auch die Witwe mit ihrem Schärflein, die ganz wenig gegeben hat, aber das, was sie hatte, aus vollem Herzen. Andere haben sehr viel Geld gehabt. Und dann stellt man sich ja die Frage, wenn ich viel Geld habe, was hat man denn da auch? Also im Gegensatz zu jemandem, der kein Geld hat. Macht. Man hat Macht. Aber negativ besetzt. Was hat man denn auch? Ja, Neider. Scholz. Ja, und vor allem Angst ums Geld. Angst, ich kann es wieder verlieren. Wenn ich es habe, kann ich nichts verlieren. Eigentlich ganz banal. Aber wenn man viel hat, kann man viel verlieren. Ja. Und so, wie will man es aufbewahren? So ein Tresore, die man sich ja zu Hause auch hinstellen kann. Ich meine jetzt nicht unbedingt so einen ganz kleinen Möbeltresor, auch ein bisschen was Größeres. Na, die gab es ja damals nicht. Es gab auch keine normale Bank, zu der man hingehen konnte und sagen, hier, komm, da, hier ist das Geld. Aber zu Hause das Geld aufzubewahren, ist ja auch riskant. Selbst wenn man jetzt einen Knecht hatte, vielleicht auch noch einen Wächter, ja, seinem Haus, wenn man ein bisschen vermögend war. Aber nur 4, 5 Räuber kommen, kann der Mann auch nichts machen. Ja, gibt es ja schöne Beispiele, wenn du geschlafen hast, dann kommt der Dieb in der Nacht, ja, und so weiter, ob dich aus. Das war damals auch, wie heute, ja, gab es auch. Einbruch. Das war damals auch ein Phänomen, nichts Neues. Ja, und da will man natürlich sein Geld, wenn man es hat, sicher verwahren. Aber es gab Orte, wo man Geld sicher verwahren konnte. Man würde es vielleicht gar nicht so vermuten. Und zwar in den Tempeln. Auch in den griechischen Tempeln, römischen Tempeln, ägyptischen Tempeln. Ägypten, da gab es mal ein Zeitfenster, das war das erste Jahrhundert vor Christus, da gab es sogar ein paar Banken. Aber was ganz selten ist, später auch nicht mehr. Aber die Tempel. Man muss sich nicht so vorstellen, wie so eine Kirche heutzutage, dass man da einfach hineingeht, die ist jetzt aufgeschlossen. Gut, wenn man jetzt eine große Kirche hat, zum Beispiel ein Kölner Dom, da gibt es auch Aufpasser, da gibt es auch so Wächter. Die Tempel hatten damals auch eine Tempelwache gehabt. Wir wissen es ja auch vom Tempel in Jerusalem. Als Jesus verhaftet wurde, da war die Tempelwache dabei. Das heißt, es war immer Wachpersonal, Wachsoldaten, auch eine Art Militär, paramilitärische Einheit da stationiert. Die haben aufgepasst. Tempel war auch immer ein sehr respektvoller Ort. Da galt auch eine Friedenspflicht. Da wird kein Krieg geführt. Und da konnte man sein Geld auch hinbringen. Da war das sicher verwahrt. Gibt es schöne Beispiele, auch in Griechenland, zum Beispiel Tempel der Artemis, ein großer griechischer Mann hat da sein Geld dort hingebracht, aus Steuer für seine Tochter, und hat gesagt, oh Athen, da ist es bei mir nicht sicher, denn wenn ich mal entmachtet werde, ist mein Geld hier auch weg. Auch selbst wenn ich in Athen im Tempel habe, der Athener zum Beispiel, da kommen die auch ran, lieber woanders hin. Ja, Artemis ist in Ephesus, ist auch vielleicht bekannt mit Paulus, die Geschichte. Ja, da ist es sicherer. Tempel wirklich als Aufbewahrungsort für Geld. Ja, man konnte nicht nur sein Erspartes, was man hatte, dort lagern, sicher lagern, sondern man konnte sich auch Geld leihen. Tja, Stadtstaat Athen hat sich auch mal Geld geliehen, um seine Flotte aufzubauen. Ja, da gab es mal einen Vertrag, 5 Jahre, Kredit, pro Jahr Zins von 10%. Wow, 10%, das ist eine heutige Niedrigzinsphase. Also die Tempel waren so richtig aktiv im Bankgeschäft. Das war im Tempel in Jerusalem nicht anders. Dieser Tempel, wenn man das auch sieht, so groß. Nebenan sieht man die Burg Antonia. Festung, die auch von Herodes den Großen gebaut wurde. Damals zur Zeit Jesus waren dort die Römer stationiert, römische Garnison in Jerusalem. Das ist auch eine Militäranlage. Man sieht ja diese Zugänge auch. Ja, du kommst da nicht einfach so rein. Das ist eine Riesenmauer. Gut zu verteidigen. Es gab eine Tempelwache. Die Juden ist der religiöse Mittelpunkt. Aus aller Welt kommen zum Tempel, um auch die Tempelsteuer zu entrichten. Es gibt Menschen, Reiche, die da Geld aufbewahren. Die kommen hin, entrichten die Tempelsteuer. Übrigens, ich blätter noch mal kurz zurück. Dieses Bild, was wir gesehen haben mit den Tischen der Wechsler. Die Wechsler, die haben nur die Tempelsteuer eingesammelt. Die Tische standen auch nicht immer, die standen nur zu dem Hochfest vor dem Passa dort, weil da sehr viele kamen. Ansonsten waren die auch im ganzen Land aufgestellt. Also nicht jeder konnte nach Jerusalem, deswegen gab es auch so lokale Steuer, so Finanzämter, religiöse Steuereinnahmen. Da konnte man auch seine Tempelsteuer entrichten. Das mit dem Geld, wenn man Geld leiht, das ist ja eigentlich wie heute eine Geschäftsbank genauso. So als kleiner Kunde, da geht man an den Schalter, wickelt seine Bankgeschäfte ab. Wenn ich sage, ich habe jetzt 1 Million anzulegen oder ich brauche einen großen Kredit, das macht, bespricht man auch nicht am Schalter. Da wird man irgendeinen Kundenraum gebeten, da wird einem auch eine Tasse Kaffee angeboten, etwas zu trinken. Das war hier auch nicht anders. Das hat man jetzt also auch nicht an diesen Wechslertischen gemacht. Es gab ja, wie gesagt, viele Räume. Und die Bankbeamten dort, ja, haben da also auch die Kreditverträge aufgesetzt mit denen, die jetzt irgendwas haben wollten. Oder wenn jemand da Geld angelegt haben, da hat er auch eine Bescheinigung bekommen, dass er was hinterlegt hat. Das hat man ganz diskret nicht in der Öffentlichkeit abgewickelt, sondern in irgendeinen Nebenräumen. Wo genau, kann man heute auch nicht mehr sagen. Aber der oberste Schatzmeister, das war ja sehr, sehr wichtige Funktion, der stand in der Hierarchie neben dem hohen Priester. Der kam gleich unterhalb des hohen Priesters. Ganz, ganz wichtig. Geld und Jerusalem. Wenn man sich vorstellt, wer zahlt denn überhaupt die Tempelsteuer? Das Volk. Wer im Volk? Nicht alle. Wir reden doch jetzt vom jüdischen Volk. Nicht alle zahlen die Steuer.
Das kleine Volk zahlt die Steuer vom König und so weiter.
Das ist eine religiöse Steuer, die jeder Jude zu zahlen hat. Das ist ja das, was man für Gott zahlt, für Jehova zahlt. Keine Kinder? Die Männer. Erwachsene Männer zahlen diese Steuer. Und zwar einen halben Schekel. Es gibt ja die eine Geschichte, dass Jesus fragt, ein Jünger fragt, nicht Jesus, sondern ein Jünger fragt und sagt, zahlt ihr nicht die Tempelsteuer? Und die haben nicht so viel Geld gehabt. Und da ist doch Jesus hingegangen zu einem Fisch und hat aus dem Maul des Fisches so einen Schekel genommen. Den kann man sich hierher auch mal ansehen. Ich habe jetzt hier so genau einen Schekel, also man muss nach eigentlich einen halben Schekel zahlen. Die waren zu zweit. Also genau dieser eine Schekel für die Tempelsteuer. Und wie gesagt, die haben die nicht nur in Jerusalem erhoben, auch an anderen Orten, aber dann alles in den Tempel gebracht. Man kann sich ja wirklich vorstellen, dass deswegen das Bild mit dieser Tresortür, da lag viel Geld. Und das hat natürlich auch Neider auf den Plan gerufen. Und der Tempel ist übrigens mehrmals ausgeraubt worden. Da gab es viele, die da mal vorbeikamen, Eroberer, die sie den Tempelschatz oder einen Teil des Tempelschatzes geplündert haben. Da gab es zum Beispiel mal jemanden, Crassus hieß der, das war ein Römer, ganz reicher Mann übrigens, Feldherr, der hat auch mit Julius Caesar mal ein Abkommen geschlossen, der hat Geld mitgehen lassen. Meine Frage, wer von uns hat ein Auto, das ungefähr eine Tonne wiegt? Ja? Eine Tonne ungefähr? Und du? Was hast du da für eins, Michelle? Ein Octavia Skoda, der wiegt eine Tonne ungefähr. Ja? Bisschen mehr. Also ein bisschen weniger als ein Octavia Skoda. Man kann sich den Wagen ja vorstellen. Ne? Und der Crassus, der hat 78 Mal Gewicht von so einem Skoda mitgehen lassen. 78 Tonnen Silber. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann hat man eine Ahnung, was da für Geld liegt, was das für Werte waren. Das war die Zentralbank. Ja, ich arbeite bei der Bundesbank und früher in D-Mark-Zeiten war ich auch im Bargeldbereich, da liegen wirklich Werte. Ja, das kann man sich da wirklich so vorstellen. Und das kam öfters mal vor. Manche haben nichts mitgehen lassen. Pompeius, der hat auch mal Jerusalem erobert. Aber der hat den Tempelschatz in Ruhe gelassen, der hat das respektiert. Andere haben zugelangt. Zum Beispiel auch ein Statthalter, der mal in Syrien, also Palästina war ja Syrien unterstellt, der Pilatus oder die anderen Präfekten, die es da gab, das war niedriger Adel, das war Ritterstand des Römischen Reiches, das war unser niedrigster Adel. Hier, die Präfekten in Syrien, die waren Senatoren, das war ein römischer Hochadel und die waren ihnen vorgesetzt. Und da gab es auch einen, der damals eingesetzt wurde und der hat auch diesen Tempel, hat auch einiges mitgehen lassen. Dieser Mann, der ist vielleicht uns auch Deutschen ganz gut bekannt aus der älteren Geschichte. Varus. Der wurde abgelöst anschließend, als er in Syrien war. Ja, und ist in Germanien eingesetzt worden, war auch ganz eng mit dem Kaiserhaus verbunden. Augustus hat gesagt, der große Augustus, du marschierst in Germanien ein, du schaffst das. Wir wissen ja, was im Teutoburger Wald passiert ist. Da wurde er vernichtend geschlagen. Er saß auch mit germanischen Stammesfürsten zusammen, hat ihn präsentiert, hat ein ganz tolles Silbergeschirr gehabt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ist ein Gerücht. Man sagt, ist teilweise aus dem Jerusalemer Tempel, aber es ist nicht erwiesen. Und in den nächsten Tagen haben diese germanischen Fürsten, die er bewirtet hat mit seinem tollen Silbergeschirr, also irgendwo hat das gestohlen. Das ist ja übrigens üblich, ja, mit diesen römischen Präfekten, wo die waren, die haben immer Geld mitgehen lassen. Es gibt einen Spruch, arm betrat er das reiche Land und reich verließ er das arme Land. Ja, ja, mit Steuern und viel in die eigene Tasche gesteckt. Ja, gibt es in Asterix auch so eine Geschichte, Asterix, glaube ich, um die Schweizer bei den Hethiten, auch so Korruption und die haben also viel in die eigene Tasche gesteckt. Und der Varus hat es auch gemacht. Man weiß nicht, ob es genau das Jerusalemer Silber war, aus dem man dieses Geschirr hat machen lassen, oder ob das aus einer anderen Gegend genommen hat. Syrien war ja eine große Provinz. Ja, aber mit dem Mann ist es ja bekanntlich nicht gut ausgegangen. Man muss sich jetzt auch Folgendes vorstellen, ein religiöses Zentrum für Juden aus aller Welt. Die kommen nicht nur aus dem Römischen Reich, die kommen aus den verschiedensten Gegenden. Da gibt es noch ein Reich der Parther, ganz große Gegenmacht zu Rom, ganz mächtig. Viele Währungen. Jetzt sollte eigentlich jetzt in die andere Richtung, genau. Deswegen war es ja irgendwie wichtig, die kamen in den verschiedensten Währungen hinein. Es gab also viele Währungen, die da ankamen. Und römisches Geld, parthisches Geld, persische Münzen, ja, also diverse. Gibt es mehr, die man aufziehen könnte? Man denkt immer, ach, das waren nur die Römer dort. Na, kann man auch nicht sagen. Zum Beispiel auch Petra, Jordanien, da gab es auch so ein kleines Königreich, da haben auch Juden gelebt. Viele verschiedene Währungen. Halt. Mal zurück. Jetzt wollte ich. Ja, genau. Nächste. Genau. Also verschiedene Währungen. Münzen der unterschiedlichsten Größe. Metallgehalt auch unterschiedlich. Silbergeld aus Bronze war auch Legierung. Goldmünzen, na gut, die waren ja ganz besonders wertvoll, haben ja nicht so viele gehabt. Aber unterwegs, wenn man reist, da muss man ja auch Geld mitnehmen, man muss da irgendwo unterkommen. Damals gab es ja auch schon jetzt auch Gasthöfe. Das ist ein Beispiel mit dem barmherzigen Samaritern, ne, wo der den findet, der überfallen wurde, sagt hier zum Wirt, hier, versorge ihn gut, ich gebe dir dafür Geld. Aber das war damals auch schon üblich. Hier, und der Aspekt, ganz wichtig, Wertaufbewahrung. Die Juden, also jüdische Geistlichkeit, die hat Geld gesammelt, die hat viel Geld gesammelt. Es gab aber viele Münzen. Silbermünzen, verschiedensten, ja, gab es ja auch mal, ich weiß, kennt ihr vielleicht Alexander der Große, ne? Kennt ihr die meisten. 333 vor Christus ist er gegen die Perser, gegen ein Millionenheer angetreten, hat die besiegt, ist aber ziemlich schnell gestorben, hat Nachfolger hinterlassen, er hat keine feste Nachfolgeregelung gehabt und die haben verschiedene Reiche gegründet. Da gab es auch ein großes Reich, die Seleukiden zum Beispiel, im heutigen Syrien haben die ihren Hauptsitz gehabt. Da gab es die Ptolemäer, die waren in Ägypten, ungefähr im heutigen Ägypten, und die haben lange, lange auch dann viele hundert Jahre da noch geherrscht, bevor die von den Römern auch jetzt vertrieben, beziehungsweise bevor die Römer die geschlagen und diese Gebiete auch einverleibt haben als in ihr römisches Weltreich. Da gab es auch viele Münzen. Und dann ist das Problem, wenn du hohe Ausgaben hast, das ist ein ganz aktuell politisches Thema, du nimmst aber nicht so viel ein, da kannst du natürlich auch sagen, ich nehme immer mehr Kredite auf, ich nehme immer mehr Kredite auf. Damals hat es ein bisschen anders funktioniert. Ja, man hat ja Münzen ausgegeben und die Münzen hat man dann gestreckt. Das heißt, den Silbergehalt der Münzen immer schlechter gemacht, immer mehr andere Sachen beigemischt. Immer diesen eigentlichen Wert, das war eigentlich immer der Metallwert der Münzen, das war eigentlich der eigentliche Wert. Ja, Metalldeckung, immer weniger Wert, den Silbergehalt immer mehr gestreckt. Inflation, da gab es eine Inflation, die gab es bei den Ptolemäern, vor Kleopatra, hat nichts damit zu tun, dass die Prunkpaläste so viel gekostet haben von ihr. Vorher gab es Inflation. Bei den Römern fing es auch an, so nach Augustus, so ganz langsam im 2. Jahrhundert ist es ganz schlimm geworden mit der Inflation im Römischen Reich. Die gab es auch. Ja, und deswegen war es auch wichtig, dort Werte zu verwahren, Geld zu verwahren, das wertbeständig war. Notenbank sagt ja auch, Aufgabe von der Notenbank, Bundesbank, EZB ist ja die Währungsstabilität. Und es war ja für die Juden auch sehr wichtig, Währungsstabilität. Ja, was nimmt man denn dafür? Eine Münze. Man muss ja Münzen aufbewahren. Da hat man hier eine schöne Münze, die ist in Tyros geprägt worden. Tyros ist eine Hafenstadt, phönizische Hafenstadt im heutigen Libanon. So. Und diese Münze hat ein Gewicht von 14,1 Gramm, die liegt auch hier vorne, kann man sich hier mal ansehen. Einen höchsten Silbergehalt, den es damals gab, 94% oder 97%. Es war die wertstabilste Münze, die es gab. Deswegen war die, es geht mir zu schnell, ich hab jetzt nicht gedrückt, bitte jetzt mal zurück. Moment. Drückst du gerade? Nicht erst als beide drücken. Noch weiter bis zur Münze, nur dass man die beiden Münzen sieht. Genau. Das war eine sehr, sehr wertstabile Münze. Wunderbar. Und die Münze war so wertvoll, dass man die nur im Tempel aufbewahrt hat. Und man durfte auch nur in dieser Münze seine Tempelsteuer entrichten. Aber weil die so wertvoll war und weil die im Tempel gehortet wurde, haben ja kaum welche diese Münze gehabt. Deswegen kamen die Wechsler ins Spiel. Dass man seine Währung hingebracht hat, die haben die umgetauscht in diese Münze des Tempels und haben damit die Tempelsteuer bezahlt. Und beim Umtausch haben die natürlich Geld verdient. Da gab es ja immer so einen kleinen Abschlag. Ja, wenn man sich überlegt, wie oft das gemacht wird, haben die ein gutes, gutes Geld verdient. Jetzt mal zweimal weiterklicken. Das haben wir gehabt. Gewicht. Das kann jetzt nicht sein. Zurück. Klick jetzt nochmal. Genau. Aber jetzt kommt es. Und das ist wirklich ein Punkt. Nochmal weiter. Hier, was man hier sieht auf dieser Münze, das ist ein Bildnis, die Phönizier ja in das Hauptgottes von Tyros. Melkart, ein Baal. Bis zur Eroberung durch die Griechen 332 vor Christus gehörte Tyros zum Persischen Reich. Und da war dieser Melkart, dieser Gott, Stadtgott. Später, nachdem es ja die Griechen auch Tyros besetzt hatten, ist das Bildnis im Laufe der Jahre immer mehr verändert worden, und zwar zum Herakles, war ja dieser Halbgott der Griechen, dass man davon ausgeht, das soll eigentlich dann, es war ja im religionsgeschichtlichen Synkretismus, eine gewisse Vereinigung, dass man diesen Gott da vereinigt hat auf diesen anderen, also jetzt mehr dieser griechische Einfluss, Herr Herakles. Jetzt kann man mal eins mal weitermachen. Genau, hier sieht man Adler auf dieser Münze. Dieser Adler, Ptolemäer, das sind ja praktisch die Nachfolgereich von Alexander dem Großen, von diesem riesigen Weltreich, das Teilreich in Ägypten. Auch darüber hinaus sogar noch. Also Israel war ja Palästina, war teilweise auch von denen besetzt. Und dieser Adler ist ein Symbol für Zeus. Und das ist ja der griechische Hauptgott. Und das war die offizielle Münze, heilige Münze, heilige Tempelmünze. weil sie eben diese Eigenschaften gehabt hat, die wir davor auch benannt haben. Also als Notenbanker würde ich sagen, Währung stabil, ganz toll diese Münze. So haben die auch gedacht. In der Tora, das ist ja diese Überlieferung der jüdischen Geistlichkeit, da gibt es ja auch zum Beispiel jetzt auch Angaben für eine Hochzeitsverpflichtung 5 Schekel. Und Schekel, wie man es versteht in Tora, das ist genau diese Münze. Nur die kann religiöse Verpflichtungen erfüllen. Nur diese Münze, das ist die Währung. Oder 30 Schekel für einen toten Sklaven. Wenn zum Beispiel ein Ochsensklaven von jemand anderen tötet, muss er ihm dafür 30 von diesen Münzen zahlen. Deswegen, mit Jesus, jemand hat ja gesagt, die 30 Silberlinge am Anfang, als ich gefragt habe. Ja? Was, das Thema Ostern und Geld. Da fallen mir gleich die 30 Silberlinge ein. Da kommen die 30 Silberlinge her. Ja, das war so der Gegenwert für einen Menschen, für einen toten Menschen. 30 Silberlinge, 30 von diesen Münzen. Und die Juden, also Pharisäer, Sadduzäer, haben gesagt, das ist eine ganz tolle Münze, deswegen haben wir die in seinem Tempel gehortet. Aber jetzt nehmen wir mal das Gesetz. Was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Tora. Und mir gebot Jehova, also dem Moses, in selbiger Zeit euch Satzung und Rechte zu lehren, damit ihr sie tätet in dem Lande, wo ihr hinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Da geht es immer weiter. Ich habe aus dem Feuer zu euch geredet. Und ihr dürft euch kein geschnitztes Bild machen. Das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der im Himmel fliegt. Was hat denn diese Münze? Ne? Wenn man da mal zurückgeht, gehen wir mal zurück. Ups. Genau, das ist jetzt mal die Münze. Ja? Männliche Abbildung einer männlichen Person, eines Vogels. Der Vogel soll ja nach dem obersten heiligen Gott, den Zeus, darstellen. Das ist auch ein Götze, ein Baal. Der Begriff aus dem Alten Testament, da weiß man, wie negativ der besetzt war. Ein Baal auf dieser Münze. Da waren diese monetären Aspekte einfach wichtiger. Das soll man nicht machen. Ganz klare Anweisung von Gott gegeben. Die haben sich auf den Buchstaben des Gesetzes berufen. Und Jesus niedergemacht, wenn er am Sabbat eine Frau geheilt hat, die 18 Jahre nicht mehr aufrecht gehen konnte. Da haben die Jesus niedergemacht. So haben die getickt. Jetzt sehen wir mal gleich die Zahlungsmittel in Palästina. Also die Römer hatten ja Palästina besetzt. Halt zu eins zurück. Es geht alles so. So, genau. Halt, erstmal die eine Münze. Hier am 4 bis 6 nach Christus. Die Münze ist hier vorne auch zu sehen. Man sieht, also römischer Prokurator, der kennt sich auch ein bisschen aus. Der weiß um die jüdischen Empfindlichkeiten, der weiß auch um diese Gebote. Ja, kein Abbild machen. Was sieht man denn hier? Eine Palme. Da steht nichts von der Palme, von Pflanzen. Das ist nicht im mosaischen Gesetz genannt. Hier, das ist hier ein Korn abgebildet. Ja, eine Pflanze. Davon steht auch nichts in dem. Die hat sich daran gehalten. Das nächste bitte. Auch später, nach Jesus natürlich jetzt auch schon, man sieht hier diesen Zweig. Also auch kein Abbildnis, das im mosaischen Gesetz verboten ist. Das nächste Bild bitte. Hier Pilatus hat auch Münzen rausgebracht. Wenn man das hier sieht, hier, das ist ein Silous. Das ist eine Schöpfkelle. Die hat eine rituelle Bedeutung. Und zwar für in der römischen Götterverehrung hat man die genommen, um Opferwein zu nehmen aus dem großen Gefäß, Ampore, und das in eine Opferschale zu tun. Ja, das ist ja praktisch so ein Gefäß, eine Schöpfkelle. Heidnisches Symbol. Und die Juden sind dagegen Sturm gelaufen. Da gab es Unruhen, als Pilatus diese Münzen in Umlauf gebracht hat. Darüber haben sie sich aufgeregt, über so eine Schöpfkelle. Auf der anderen Seite die hohe jüdische Geistlichkeit. Nur das einzige Tempelgeld, was akzeptiert wird, da wird ein Gott, ein Baal abgebildet. Und noch der Zeus auf der anderen Seite. Das muss man sich mal vorstellen. Und da regen die sich auf über so eine Schöpfkelle. Ja, die man für irgendeine Opferhand nimmt. Man sieht. Nächste bitte. Macht ihr das jetzt mal lieber. Und jetzt ein zweiter, die nächste Folie. Jetzt andere Folie. Genau, noch weiter. Weiter. Ja, jetzt nochmal. Hä? Geht's nicht? Jetzt weiter? Geht's nicht? Okay, zurück, schnell. Gut, das sagt das halt so, da steht eigentlich noch was. Es ist eine Ausrichtung des Glaubens auf materielle Aspekte. Die finanzielle Macht rückt in den Vordergrund. Warum hat Jesus das gemacht? Ja? Was hat Jesus da bewogen zu dieser Aktion? Was ja gar nicht so ihm passt. Die guten Geschäfte sind ihnen wichtiger als Gott. Jesus spricht auch, das ist eine Räuberhöhle, was ihr aus dem Haus meines Vaters gemacht habt. Eine Räuberhöhle. Die Geistlichkeit setzt mehr auf ihre finanzielle Macht als Bank und oberste Religionsbehörde. Die haben gehofft, die haben eine finanzielle Macht. Die Römer sind die Herrscher. Der Kaiser in Rom hat eigentlich das Sagen. Der setzt auch mal den hohen Priester ein. Also es wird da kein hoher Priester bestellt, dem Rom nicht zugestimmt hat. Aber vielleicht können wir mit der finanziellen Macht, die wir hier haben, was erreichen. Irgendwann mal. Ja, Unabhängigkeit, mehr Unabhängigkeit. Auf jeden Fall eine finanzielle Unabhängigkeit von Rom. Ganz, ganz wichtig. Das ist ihnen ganz wichtig. Aber Jesus als Sohn Gottes haben sie verworfen. Dann haben wir gesagt, ach, das ist ein Beelzebub, das ist ein Unruhestifter. Und diese Heuchelei, ja, das ist das, was Jesus auch angeprangert hat. Diese Konfrontation, das ist wirklich kumuliert, hat sie wirklich aufgeschaukelt. So, jetzt versuche ich nochmal hier. Die heilsgeschichtlichen Gründe für Jesu Kreuzigung. Das waren jetzt rein menschliche Aspekte, die ich benannt habe. Aus welcher Motivation heraus haben die Menschen gehandelt? Aber dieses Handeln ist natürlich vor einem größeren Kontext zu sehen. Es ist ja etwas, was ja nicht an Gott vorbeigegangen ist. Es ist uns allen bekannt, aber es gehört natürlich auch nochmal als Ergänzung, um das auch in diesen Zusammenhang zu stellen. Man sieht ja hier ein Diagramm. Wir wissen um Adam und Eva, wir wissen um den Sündenfall. Hier im Paradies, da war noch die Gemeinschaft mit Gott. Und durch den Sündenfall haben wir die Trennung zu Gott gehabt. Da war dieser Schnitt. Im Alten Testament, ja, die Vergehung, die man gemacht hat, wie hat man es bereinigt? Durch Sündopfer. Man hat geopfert, auch in dem Tempel. Da haben die irgendwie auch Geld hingebracht für die Sündopfer. Die sie im Tempel verrichtet haben, nicht nur für die Tempelsteuer, sondern auch für ihre Opfer. Ja, da haben sie Sachen gekauft, die haben ein ganz tolles System gehabt. Ja, die haben Geld gegeben, die haben gesagt, das und das Opfertier wollen sie haben. Da haben sie eine Art Marke bekommen. Und mit dieser Marke sind die dann woanders hingegangen, dort, wo es die Tiere zum Opfern gab. Schön getrennt hygienisch, wie heute auch in der Metzgerei, ja? Kasse und Ware, schön getrennt. Und abends, so, da musste derjenige, der die Münzen verkauft hat, der hat das Geld eingenommen, ne? Für die, der hat ja praktisch jetzt diese Marken rausgegeben. So, und der hat das Geld gehabt, der musste zum anderen gehen und der andere hat die Marken gehabt. Und da haben die es genau abgeglichen, wie viele Marken hast du gehabt und wie viel Geld hast du, ob das gestimmt hat. Wenn es mehr waren, also mehr Geld eingenommen waren als Marken, dann hat man gesagt, okay, das steht das heiliges Geld, das steht dem Tempel zu. Wenn es weniger war, also wenn er nicht aufgepasst hat bei dem Verkauf der Marken, er hat zu wenig dafür eingenommen, dann muss er die Differenz aus eigener Tasche zahlen. Ja, das war ja so, also völlig, also wirklich total durchdachtes System, also auch für die ganzen Opfer, die es da gab. Also da ist wirklich Geld geflossen. Ja, für die Opfer, für die Sünden. Und was die jetzt, Jesus, ihre Tötungsabsicht, ist natürlich jetzt auch diesen Kontext zu sehen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, als Sohn Gottes, als den er wurde ja von ihnen verworfen. Und durch diese Tat ist ja Jesus, hat Jesus ja eigentlich die Möglichkeit geschaffen, dass wir durch sein Opfer einmalig, dass wir auch eine Vergebung unserer Sünden haben, dass wir zu Gott kommen können. Die Menschen, die haben aber schon was gedacht, ne? Ja, das ist ganz strategisch, ganz schlau, unser Geld, also das soll alles nicht in Gefahr kommen. Ja, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und das ist das auch Wunderbare, was wir einfach mitnehmen können. Ja. Ja, Jesus ist ja nicht im Grab geblieben nach der Kreuzigung, sondern Jesus ist auferstanden. Und ja, Menschen machen so vieles. Aber bei Gott ist vieles in einem viel größeren Zusammenhang zu sehen. Eine böse Tat ist letztendlich von Gott zu etwas Wunderbarem gebraucht worden, dass wir in die Beziehung direkt zu Gott auch treten können. Heute, die wir hier sitzen, dass wir die Gemeinschaft mit Gott haben können.